Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geht's um das Thema Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen und ich freue mich sehr auf meinen Gesprächsgast, auf Katharina Gronig. Sie ist Medienpädagogin beim Jugendamt Essen und sie ist bei der Jugendförderung und das bedeutet ganz, ganz viel. Sie weiß alles drüber und ich freue mich erstmal, dass wir heute sprechen.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Ich würde gerne, Frau Gronig, Ihnen eine Beobachtung erzählen, die ich im Urlaub gemacht habe. Wir kommen gerade quasi frisch aus den Sommerferien zurück und wir waren in Spanien und in dem Hotel, wo wir waren, waren sehr viele verschiedene Nationen. Und beim ersten Abendessen, also da war Buffet, gehe ich durch die Reihen und sehe mehrere Kinder und wirklich kleine. Also da war eins, hatte eine Windel an, also keine Ahnung, konnte sitzen, aber vielleicht unter eins. Aber auch so Kinder im Alter von 6 oder 8, die ein Tablet auf dem Tisch haben und Kopfhörer. Und haben gegessen und haben in ihre, also in, ja, in den, dieses Tablet, in den Computer reingeguckt. Und die Eltern haben auch daneben gesessen und gegessen. Das war so, ich habe eine Familie ab und zu beobachtet, wenn die dann zum Essen kamen. Das war so ganz klar, erstmal Essen aussuchen und parallel schon das Tablet hinstellen für das Kind. Mich persönlich hat das total geschockt. Was sagen Sie dazu?
Vielleicht zuallererst, wie fange ich an? Genau, also ich glaube, zuallererst natürlich habe ich das auch schon beobachtet und grundsätzlich natürlich hat das viel damit zu tun, dass viele von Ihnen, Hörerinnen, wissen das bestimmt auch, dass natürlich auch Essen woanders ein Stressmoment ist mit Familie. Also dass das viel auch schwer ist, die Kinder am Tisch zu halten während des Essens. Deswegen ein klein bisschen Verständnis vielleicht dafür, dass das sich etabliert hat an manchen Momenten. Nichtsdestotrotz wäre es auch in gar keinem Fall etwas, was ich empfehlen würde. Ich immer sagen würde, dass gerade auch die Zeiten am Tisch eine gemeinsame Familienzeit ist, die man durchaus auch Aufmerksamkeit füreinander nutzen sollte. Da auch in Vorbildfunktion sozusagen die Eltern allen voran, obwohl das jetzt in dem Beispiel so klingt, als wenn es eher die Kinder waren, die damit, ja, ich sage böswillig, ruhig gestellt wurden, aber ja. Grundsätzlich halt sozusagen tatsächlich diese Gewohnheiten, und das sind die besten Gewohnheiten eigentlich, mit gemeinsame Essenszeiten zu nutzen, um auch gemeinsame Familienzeit zu haben, um mal zu hören, wie der Tag lief und ähnliches und auch natürlich auch bewusst zu essen, damit es nicht nur geschlungen wird, sondern so ein bisschen auch einfach diese Zeit gemeinsam für Essen zu nutzen. Daher würde ich da tendenziell auf jeden Fall nicht zu raten, das zu machen, um das jetzt hier mal genau vielleicht so einzurahmen.
Ich auch nicht. Also da war eine Familie oder da war eine Mutter mit ihrem Kind, das Kind war vielleicht so 8, 9 und da war das tatsächlich so, da hat die Mutter sich auch ein Tablet hingestellt, also beide hatten, die haben zu zweit gegessen, beide hatten ein Tablet vor und diese großen Kopfhörer, also man konnte schon sehen, die waren, hörten sich was an und schauten sich das was an und es waren unterschiedliche Inhalte und das ist, so haben die ihr Abendessen verbracht. Und ja, das alles, was Sie gerade gesagt haben, das Miteinander, das war es wirkte sehr selbstverständlich, es war so ein Ritual. Und das ist so ein kleiner Punkt oder eine Beobachtung, die ich halt in unserer Gesellschaft gerade so mache, nicht nur hier, sondern überall, die Handys, die Medien, es ist gar nicht mehr das Fernsehen. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, in den 80er Jahren aufgewachsen, da hieß es immer, die darf nicht zu viel Fernsehen. Fernsehen ist, glaube ich, schon das kleinste Problem heutzutage. Also es ist eher wahrscheinlich mehr bei Tablets und auf Handys. Wie würden Sie denn grundsätzlich sagen, bei Kindern, wann sollten die denn anfangen, was zu schauen?
Ganz häufig gefragte Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, weil es natürlich tendenziell sehr individuell ist. Also Sie als Eltern kennen natürlich Ihr Kind am besten und wissen, an welcher Stelle das überhaupt auch vielleicht kognitiv fähig sind, so lange länger zu sitzen oder sich auf eine Sache zu konzentrieren. Dadurch sozusagen ist das immer durchaus auch ein bisschen individuell zu gestalten. Grundsätzlich haben wir aber natürlich so,
ein bisschen zurück. Genau, weil man hört sie sehr gut, aber das reicht ja nicht so.
Achso, damit es nicht ganz genau. Genau. Trotzdem haben wir natürlich so Faustregeln, die wir aufstellen, gerade weil wir die Frage durchaus kennen, genau. Weil meistens sagen wir so, also von Zeiten her, dass man bis 5 Jahren eher sowas wie höchstens 30 Minuten täglich Bildschirmzeit, sagen wir dann immer. Also ob das jetzt der Fernseher ist oder das Tablet, Handy, das sozusagen definieren wir nicht als solches. Unter 3 ist häufig sozusagen der Rat, dass da viele von den Bewegtbildern noch gar nicht verarbeitet werden können, also gerade aus entwicklungspsychologischer Perspektive tatsächlich nicht also nicht so wertvoll ist, also dass die Inhalte nicht verstanden werden, die Episoden zu lang und sozusagen, dass es da durchaus einfach Schwierigkeiten kognitiv gibt. Nichtsdestotrotz haben natürlich Kinder schon auch ab 1, 2 Interesse an diesen Geräten, weil die Eltern ja man ist ja umgeben, ne? Wir halten das Ding immer mal wieder, weil Nachrichten geschrieben werden müssen, was auch immer. Also sie kennen das und dann wird danach gegriffen und es werden natürlich erste Berührungspunkte kommen und das ist auch in Ordnung sozusagen, so ein Erkunden, würde ich sagen, ist völlig natürlich und darf auch. Dabei muss man bewusst sein, dass dieses tatsächlich sich dann schon vor das Gerät setzen und aktiv immer nur begleitet und dann halt mit sehr kurzen Häppchen. Mhm. Also so eine richtige Paw Patrol oder so bräuchte man da noch nicht, obwohl Paw Patrol ein anderes Thema, aber das kommt also durchaus. Also tendenziell sprechen wir meistens so ab 3, dass man da auf jeden Fall auch mit Fernsehen oder so anfängt dann, genau.
Das ist immer einfacher, wenn man nur ein Kind hat, wenn man mehrere Kinder hat und die Älteren natürlich schon anders dürfen, ist das immer dann schwieriger durchzusetzen, beziehungsweise einfach zu leben, weil natürlich die Kinder da auch bei den Geschwistern gucken. Wie würden Sie es denn sagen danach? Also wenn es so Kategorien, so Zeitkategorien gibt, wie würden Sie es weiter sagen? Also ab wie vielen Jahren dann ändert sich die Zeit, die man verbringen sollte?
Genau, also wir sagen so bis 5:30 Minuten etwa, das ist also als Zeitspanne oder Orientierung täglich, dann von 6 bis 10 geht es dann mehr so in eine Stunde, die genutzt werden kann. Und meistens sagen wir ab sogar 10, 11, dass man eher so sagt, auch nach einem wöchentlichen Kontingent sagt, dass man dann sagt, nee, wir haben jetzt sozusagen eine ganze Zeit für die Woche, das ist deine Medienzeit, die du nutzen kannst und dann auch in so eine Eigenverantwortung geht, wann nutze ich die wie? Also mit wie viel Zeit, um tatsächlich ja auch dieses eigene Gefühl zu bekommen, wann ist was gut für mich und wann ist vielleicht Zeit auch vorbei, dass man dann eher sagt, tatsächlich dann so nach Lebensalter mit 10 dann 10 Stunden in der Woche und wie teile ich mir die dann auch, wenn ich die schon aufgebraucht habe am Montag, dann heißt es Pech gehabt sozusagen. Also das schafft man natürlich am Montag nicht. Aber sozusagen, so habe ich das am Wochenende aufgebraucht, dann ist die Zeit schon vorbei sozusagen. Ne? Das ist durchaus die Idee, dass man sozusagen selbst reguliert da ist und in jedem Fall aber immer halt auch vereinbart mit dem Kind. Also das sind so Sachen, die, da gibt es Regeln, aber das Allerwichtigste ist, dass man die gemeinsam bespricht, ne? Dass das eine gemeinsame Vereinbarung wird, damit sie nicht die ganze Zeit nur mit der Uhr daneben stehen.
Ja, klar, das ist ja dann auch super anstrengend. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt am Wochenende, möchte ich mir 2 Kinofilme angucken, okay, dann sind das aber schon 5 Stunden, dann musst du halt gucken, wie der Rest so passiert. Ne?
Genau. Und dass das dann zu viel ist, merken sie vielleicht auch 2 Filme nacheinander, aber muss man dann sehen. Aber genau das ist die Idee dahinter. So. Ja.
Beobachten Sie gerade auch als Pädagogin, dass es Probleme gibt bei zu viel Mediennutzung?
Durchaus auch. Also ich glaube, da muss man immer sehr stark unterscheiden dazwischen, was die Inhalte sind, die genutzt werden. Also mein Gefühl ist, also das, was ich tatsächlich auch jetzt in meinem Berufsalltag mitbekomme, ich höre tatsächlich viel auch aus Kitas oder Ähnliches natürlich, dass es da eher darum geht, dass das, was geschaut wird, diese Erlebnisse nicht richtig verarbeitet werden, dass dafür keine Zeit vielleicht gelassen wird oder das Gespräch nicht da ist. Da kann das natürlich dann zu einer Problematik kommen, weil halt einfach diese, all das, was man gesehen hat, irgendwie gelebt, gespielt, ne? Also das ist ja noch ganz klassisch das Rollenspiel, dann spielt man das halt alles nach, absolut richtig und wichtig, aber da merkt man es halt dann, dass diese Verarbeitung nicht stattfinden konnte. Da kann das zu problematischen Momenten kommen, die aber durchaus noch zu bearbeiten sind, so sag ich mal. Und dann natürlich viel, kann es dazu kommen, dass es einfach zu viel ist, ne? Dass Jugendliche so ein bisschen den Fokus auch für andere Dinge verlieren. Ne? Das haben wir dann im jugendlichen Bereich stärker, dass man da tatsächlich schauen muss, dass noch genug auch anderes als Medien genutzt wird. Ne? Und da kommt es schon auch zu, also ich will da gar nicht von Sucht reden, weil wir haben so eine ganz schlechte Datenlage dazu eigentlich, was Sucht ist und auch keine Definitionen für zum Beispiel Social Media. Wir haben ja eigentlich Sucht nur im Gaming-Bereich bisher. Es ist nur die Gaming-Disorder hat sozusagen, das ist katalogisiert. Alle anderen gibt es als solche noch gar nicht, weshalb wir nicht sagen können, so und so viele Stunden sind zu viel und deswegen ist es dann Sucht. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig zu belegen, aber natürlich gibt es viele, die da so ein bisschen den Alltag vergessen, verlieren und da wird es dann problematisch.
Dass man also beobachten muss, verändert sich das Kind, hat das irgendwie, oder der Jugendliche hat das irgendwie was anderes, könnte das andere Gründe haben oder merkt man schon, will immer zum Handy oder will immer alleine sein, sowas und dann mit sich damit beschäftigen, sowas könnte
genau, es sein? Ganz genau sowas. Also dass man tatsächlich so ganz schwer nur noch rauskommt aus dem Spiel, meistens ist es ja viel auch mit oder Social Media oder genau im Gaming-Bereich, dass man so alles andere super vernachlässigt, auch Schule und da genau immer mal wieder dann tatsächlich als Eltern auch Vorschläge macht, vielleicht für nochmal alternative Nutzung, nicht nur das Gerät abschalten, sondern auch gemeinsam überlegt, was können wir denn sonst noch machen, ne? Also was für Freizeitaktivitäten kann ich mal vorschlagen, also da auch sehr proaktiv dann vorzugehen. Ne?
Ich hatte letztens eine Beobachtung mit einer mit bei Eltern, die gesagt haben, ja früher da wurde man kritisiert als Eltern, wenn die Kinder irgendwie so, weiß ich nicht, 3 oder 4 so Sportfreizeiten oder Klavier oder was weiß ich für Hobbys in der Woche haben, wurde man kritisiert, dass die zu viel so Freizeitstress haben. Heute versuchen wir das extra, damit sie halt nicht nur am PC oder am Handy hängen. Das wollen wir, dass die echte Sachen erleben. Das fand ich interessant, die Beobachtung, also dass sich da vielleicht was umkehrt, weil ja natürlich kann man in der virtuellen Welt auch sehr gut versinken, ne?
Absolut, genau. Also machen wir ja auch als Erwachsene. Mhm. Also wir haben da auch verschiedene Mechanismen, warum wir Medien nutzen. Also ja. Kann man in jedem Fall. Und es gibt aber natürlich auch Dinge zu entdecken, auch Dinge zu lernen. Also es ist da tatsächlich spannend, diese Debatte, weil da geht es dann ja auch um Kultur so ein bisschen. Mhm. Dieses Ganze, was ist Hochkultur, was wollen wir, dass Kinder lernen? Und das ist bei Medien vielleicht nicht. Aber natürlich müssen wir da immer sehen, dass es durchaus ja auch in der Nutzung von Medien Potenzial gibt. Also auch diese kreative Auseinandersetzung, wenn da jetzt ein Jugendlicher sitzt und ewig sein Video schneidet oder so, das würden wir ja auch schon wieder als eigentlich positiv und kreativ und Hobby betrachten. Also da auch dann tatsächlich immer wieder die Frage, von was genau wollen wir sie, also was genau ist es, was uns vielleicht daran stört oder was ihnen nicht gut tut. Und da immer wieder diese Frage nach dem Inhalt. Ne? Daher.
Wie sehr sollte man als Eltern dabei sein? Also klar, wenn das Kind 3 ist, guckt man eine Folge Paw Patrol oder was auch immer zusammen, irgendwas. Aber irgendwann nutzt man das ja auch zum Beispiel, dass man sagt, du kannst jetzt eine halbe Stunde was schauen, ich mache was anderes und ist dann nicht mehr dabei. Wie denken Sie oder sagen Sie, sollte man schon auch gucken, was da und jetzt und die ganze Zeit nicht nur, guck das, sondern wie ist die Beobachtung da?
Genau, also grundsätzlich ist ja das Ziel immer eigentlich, dass es eine Medienkompetenzförderung stattfindet. Also dass sie irgendwann mal, ist ja unser Ziel eigentlich, dass Kinder und Jugendlichen sich selbst irgendwie wahrnehmen können, wann möchte ich das nutzen, wann ist das zu viel, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was heute ganz am Anfang ist natürlich ganz viel, wie Sie sagen, eher so auch ein bisschen Schutz, also wovor muss ich bewahren vielleicht auch, was darf irgendwie nicht passieren. Und an irgendeinem Punkt muss es natürlich auch dazu kommen, dass das Kind das irgendwie selbst auch Dinge erkundet. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, zu begleiten, sage ich tatsächlich, ob das jetzt immer heißt, dass ich die ganze Folge daneben sitze, wenn die auch zum dritten oder vierten Mal angeschaut wird.
Niemals vor.
möchte ich gar nicht so festlegen. Grundsätzlich ist es halt wichtig zu wissen, was guckt oder schaut oder womit beschäftigt sich mein Kind. Das kann ich, indem ich daneben sitze, das kann ich auch durch ein Gespräch, das kann ich durch immer wieder mal draufschauen und fragen, ach, und was machst du jetzt gerade sozusagen? Okay. Also ich müsste jetzt keine, meines Erachtens nicht ein 1-zu-1-Betreuung sein. Mit 10 Jahren muss ich jetzt nicht die ganze Zeit daneben sitzen, aber sozusagen zu wissen, was passiert eigentlich gerade und muss ich da mal reinhaken oder einfach mal sozusagen eher das Interesse daran weiter zu halten. Wann jetzt genau sozusagen dieser Schluss kommt, das muss man tatsächlich auch ein bisschen sehen und schauen, wie fit mein Gegenüber schon ist, ne? Aber genau das.
Meine große Tochter ist in der Grundschule und die haben ja mit 2 gab es diese Schul-iPads. Und was mich als Mutter sehr geärgert hat, ist, dass man auf die Schul-iPads keinen Einfluss hat in Sachen Zeitregelung oder so. Das heißt, die sind ja, die sind vorgefertigt, die kommen mit fertigen Programmen. Natürlich mit der Intention, dass sie nur zum Lernen genutzt werden, werden sie aber nicht. Sie werden auch zur Recherche und so weiter genutzt und YouTube gucken und YouTube Kids gucken und so. Und es hat mich sehr geärgert, dass ich hatte mal so eine Situation, wo ich ins Zimmer gekommen bin. Hausaufgaben waren schon beendet und meine Tochter hat das iPad halt genutzt, um sich was anzugucken. Und dann dachte ich so, Mist, ich kann das gar nicht. Also hätten wir ein iPad zu Hause und sie dürfte das nutzen, dann könnte ich zumindest gucken, du darfst nur, weiß ich nicht, 45 Minuten genau. Da was machen, was du willst. Aber in der Schule, das geht halt nicht. Und dann habe ich mir kurz überlegt, will ich das wegsperren? Das ist nicht gar nicht solche, das fand ich zu hart. So handhaben wir das in unserer Familie nicht. Also fand ich keine gute Idee. Also lebe ich damit. Und ich denke, mittlerweile hat sie es so ganz gut. Es war so eine Phase, wo ich dachte, das war so spannend, man hat das neu. Aber irgendwie ist das schwierig. Und man kann spätestens da, dann hat man schon keinen Zugriff mehr. Wie sehen Sie das?
Ist tatsächlich an dem Punkt auch schwierig. Also ich kenne die Diskussion tatsächlich, weil das ja alles zentral gesteuert wird. Ich verstehe das auch aus verwaltungstechnischen Gründen, aber tatsächlich für die Eltern ganz schwierig, weil auch wenig an die Hand genommen an der Stelle. Ja. Und würde immer sagen, also wir machen sie ja offensichtlich auch genauso, dass wir ja grundsätzlich von der die Hausaufgabenzeit, die mit dem Bildschirm genutzt wird, abziehen von der eigentlichen Nutzung. Ja. Also grundsätzlich zählen wir das ja nicht zusammen, weil es Hausaufgabenzeit, alles gut. Aber genau, dann dieser Übergang, wann ist das? Ne? Also da kann man tatsächlich, also meines Erachtens dadurch, dass keine Jugendschutzeinstellungen möglich sind auf diesem Gerät, nur über das Gespräch gehen, zusammen gemeinsam sagen, hier, wenn du durch bist, dann hast du noch so und so viel Zeit mit dem Gerät, macht man eine Eieruhr oder spricht man darüber, also sozusagen, dass man sagt, vielleicht also wenn man merkt, dass es wirklich danach so, also so viel zu viel wird, sage ich mal, dass man gemeinsam darüber spricht und sagt, hier, du darfst das gerne auch dafür nutzen, aber lass uns da mal darüber reden, wie viel, wie lange, und dann muss man es natürlich sehr, sehr analog einhalten, sage ich mal, dann muss man, also genau, ich kenne so diesen Klassiker, die Eieruhr läuft oder irgendwas, weil das kann man ja auch in der Küche haben, dann kann man dann mal kurz hochgehen und sagen, hier, da braucht man natürlich aber dieses Signalwort dann von der Tochter dann auch, dass die Hausaufgaben fertig sind, ne? Also es ist dann schon auch, sage ich mal, deswegen dann diese Vereinbarung eher, ne? Da sind wir Medienpädagogen auch tatsächlich Riesenfans von, tatsächlich sowas sehr, sehr spezifisch miteinander zu besprechen. Da gibt es auch für alle, die das auch sehr gerne schriftlich sogar machen oder ähnliches, die medienvertrag.de, die machen da tatsächlich so fast vorgefertigte, da kann man sich so ganz individuell zusammenstellen, welche Regeln möchten wir.
Ein Vertrag zwischen Eltern und Kind?
Ganz genau, ja. Und kann man dann so richtig sagen, hier für Medienzeit machen wir das und so und bespricht das miteinander und da das Wichtigste tatsächlich auch aus Elternperspektive immer zu sagen, warum eigentlich, also warum will ich eigentlich nicht, dass du noch mehr nutzt, ne? So ein bisschen die Risiken deutlich machen oder die Gefahr, die man sieht, und dann einfach tatsächlich miteinander vereinbaren, so, ne? Das klingt so sehr Verwaltung vielleicht manchmal, aber genau, einfach tatsächlich, damit es nicht nur die erzieherische Entscheidung ist, sondern es ist was wir gemeinsam für dein Wohl entscheiden, und das können wir schriftlich fixieren oder manchmal, also ich finde dieses medienvertrag.de einfach nur hilfreich, weil die geben so ein paar ganz gute Anhaltspunkte. Die sagen so ein bisschen so, was könnte man überhaupt besprechen in so einem Vertrag, sag ich mal.
Ich finde es grundsätzlich gut, weil ein Vertrag ist ja auch was sehr Erwachsenes, und ich könnte mir vorstellen, dass das Kinder irgendwie cool, also meine Kinder, glaube ich, cool fänden, wenn man einen Vertrag unterschreibt gemeinsam, auch mit Unterschrift und so, aber was wären denn zum Beispiel Punkte, die man sagen könnte? Also wenn mein Kind mich fragt, warum denn eigentlich nicht länger? Was könnte ich denn da sagen?
Genau, könnte ich auf jeden Fall sagen, dass ich möchte, dass du auch noch andere Erfahrungen, also dass ich ein bisschen Sorgen mache, wenn ich nicht weiß, was du guckst, oder überhaupt, dass ich mir Sorgen mache, dass du nicht sozusagen auch genug Zeit für deine ganzen anderen auch Hobbys irgendwie oder anderen Interessen irgendwie nutzt in jedem Fall, und natürlich immer die Angst auch davor, dass also ich auf Portale oder so stößt, die wo ich keinen Überblick drüber habe oder einfach ein bisschen Sorge auch um ihr Wohl habe. Genau, und dann man kann natürlich auch sagen, dass es mir einfach wichtig ist, Medienzeit für eine Zeit zu regulieren. Also, dass ich das möchte, dass du da reinwächst und das selbst lernst. Wann ist viel, was ist viel, was ist wenig, wie viel brauche ich? So, ne? Aber es kommt natürlich sehr aufs Alter an, ob die das schon verstehen. Ne?
Zweiter Punkt auch in Sachen Grundschule. In dem Moment, in dem die iPads zur Verfügung stehen oder mit drin sind, habe ich mich oft gefragt, also ich jetzt meine Beobachtung jetzt aus unserer Grundschule ist, kann ich schon sagen, nicht da, also dass mit den Kindern darüber gesprochen wird. Also natürlich dürfen die schon auch im, weiß ich nicht, Musikunterricht zum Beispiel, durften die Google benutzen und was über ihren Lieblingsstar-Musiker raussuchen, und die sollten dann so kleine Präsentationen halten und was sie halt da recherchiert haben. Aber für mich jetzt einfach so als Mutter, aber natürlich auch als Journalistin, da kommen plötzlich 1000 Fragen und 1000 Töpfe, die man erklären müsste und in die man eintauchen könnte. Also zum Beispiel, wann ist eine, ganz grundsätzlich finde ich, wann ist eine Information aus dem Internet, aus dem sogenannten Internet richtig? Ja. Wie kann ich das überprüfen? Wer sagt das? Also ne, das hört man ja auch häufig bei, jetzt früher war das so, man hat eine Information gehört, ja, das habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, das habe ich beim WDR gesehen, das habe ich auf RTL gesehen, und heute heißt es oft, habe ich im Internet gelesen. Wo? Das ist ja auch so, das wird ja gar nicht, das zum Beispiel, dieser Komplex wird aus meiner Sicht noch nicht beigebracht, und der ist wichtig, weil in der ganzen Kultur oder dieser Entwicklung der Falschinformationen und wo auch jetzt zum Beispiel Journalismus in Frage gestellt wird, das ist ja ist ganz essentiell wichtig, woher habe ich die Information, was will der mir damit sagen? Ist das wirklich nur eine Information oder werde ich da manipuliert? Zum Beispiel. Oder dann eben auch, Mensch, ja, wir teilen Fotos. Was gebe ich von mir selber preis? Wie kann ich mich als Kind eigentlich schützen? Ich finde, das müsste in der Grundschule eigentlich schon besprochen werden.
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, da muss man heutzutage sehr früh anfangen. Ja, also wir wissen das, weil gerade mit der Einführung der iPads in den Grundschulen schon ab 6 Jahren Internetrecherche genutzt wird für Hausaufgaben oder für Musik. Vorträge, was auch immer alles, was bei dir an dem Punkt müssen, muss das auch gelernt werden. Und das kann natürlich auch zu Hause stattfinden, aber nicht nur, weil es ja auch ein Mittel ist, was in der Schule genutzt wird. Also es ist nicht alleine Elternaufgabe, würde ich sagen. Der Staat versucht es ja durch diesen Medienkompetenzrahmen NRW, von dem Sie bestimmt schon mal gehört haben, dem es ja tatsächlich diese eine erste Säule gibt, informieren, wo genau all diese Ziele benannt werden. Also im Lehrplan weiß man durchaus darüber, was das für Inhalte sind. Das Problem ist, dass der sozusagen dass wir uns in NRW dafür entschieden haben, dass das nicht, dass sozusagen das in allen Fächern vorkommen soll. Wir haben ja kein extra Fach für Medienkunde, Medienwissen oder was auch immer, sondern es wurde entschieden, dass sozusagen, dass alle diese Säulen oder diese Inhalte, das sind ganz viele und auch wirklich sehr gut, finde ich eigentlich inhaltlich richtig, immer in allen Fächern mitgedacht wird, werden soll. Was ja auch richtig ist, weil Medien sind Teil von allen Fächern. Ich gehe da sozusagen inhaltlich komplett mit, macht aber die Problematik, dass wir es sozusagen schwer nachvollziehen können. Also ja, dann ist es sehr lehrerabhängig am Ende, ob das stattfindet oder nicht. Oder und ja auch Kompetenz der LehrerInnen sozusagen. Es ist dann sehr, sehr abhängig davon. Es wird schwieriger abzubilden, ob es stattfindet tatsächlich.
Total.
Da wäre natürlich ein Fach, ja, genau. Also es ist sozusagen aus Idealismus, würde ich sagen, ja, ich gehe absolut mit, weil ich komme auch nicht heute und mache was mit Medien, sondern Medien gehören zu unserem Alltag und es sollten die Fächer. Aber um sicher zu gehen, dass es tatsächlich stattfindet, bräuchten wir tatsächlich eigentlich ein Fach, ja.
Unbedingt.
Ja, und das ist aber, also so ist der Kompetenzrahmen nicht angelegt und so ist es eigentlich auch nicht gedacht, bisher in NRW auf jeden Fall. Also das wird auch so ein bisschen in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Aber in NRW arbeiten wir mit diesem Kompetenzrahmen, der sich auf alle Fächer... Also ich glaube, im deutschen Unterricht ist das durchaus mehr jetzt noch Thema, weil man da auch dieses Informieren und Lesen und diese Kompetenz damit das gut verbinden kann. Aber also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ja.
Sehr. Und ich meine, das ist wirklich was grundsätzlich Wichtiges. Ja. Also so wie psychologische Kenntnisse grundsätzlich wichtig sind, auch das einfach. Das ist, Medien sind ein Teil unseres Lebens. Wenn wir was sei es, ich suche ein Rezept, ich suche eine Idee für ein Bild oder einen Malkurs oder was weiß ich suche irgendwas, das ist immer, man googelt, man guckt das halt nicht mehr in der Enzyklopädie zu Hause wie früher im Brockhaus oder so einfach, ne? Also kann man auch machen, aber das ist nicht die Realität. Und deswegen ist es wichtig. Also was, es ist ja eigentlich, es ist ja auch ein Medium, was so unglaublich vielfältig ist und wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet und auch inspirierende auch Inhalte hat, aber halt eben auch nicht. Jetzt sehe ich, also meine Tochter kommt in die vierte Klasse, habe ich ja gerade schon gesagt, und ich habe schon, also einige Kinder in der dritten haben schon ein Handy. Und einige haben diese Uhr, wo man mit anrufen kann. Wir haben uns da aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Aber natürlich kommt schon auch jetzt nicht schlimm, aber es kommt schon auch mal die Frage, warum kann ich nicht auch so eine Uhr haben und wann kriege ich denn ein Handy? Ab wann glauben Sie denn, ist das eine gute Zeit?
Da diskutieren wir auch viel drüber. Aber genau, also ich finde das tatsächlich an der Stelle so schwierig, weil ich da irgendwie als Eltern nicht gar nicht immer alleine stehe, weil die anderen Eltern entscheiden schon, dass das Kind eins hat und dann wird das in der Klasse immer größer und will ich tatsächlich, dass mein Kind das Einzige ist am Ende, was es noch nicht hat. Ne? Da kommt man ja auch in so eine Drucksituation. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich haben wir da als Eltern die Oberhand und können das entscheiden. Mein Gefühl ist, dass ich es tatsächlich, oder ich würde immer sagen, erst ab der weiterführenden Schule, also der Grundschule, finde ich es tatsächlich nicht notwendig oder sinnvoll, gerade wenn wir auch gucken, was die Apps sind, die nutzen, die eigentlich tatsächlich ja erst ab 13 oder 16 freigegeben sind.
Welche sind ab 13 oder 16
freigegeben? Genau, TikTok, Instagram eigentlich erst ab 13.
Krass,
genau. Und wenn man sozusagen nutzt, Einverständnis der Eltern, das ist durch einen Klick zu machen, also relativ simpel zu umgehen, aber das mussten die tatsächlich rechtlich auch. Und YouTube zum Beispiel auch und WhatsApp erst ab 16 tatsächlich. Das muss man sich auch als Eltern immer im Kopf behalten, auch wenn man vielleicht erlaubt es früher zu nutzen, das ja durchaus zu thematisieren. Also es gibt ja einen Grund, weshalb die erst so spät sozusagen eigentlich eingeführt werden sollten. Daher genau, ist mein Gefühl tatsächlich immer erst ab der weiterführenden, da muss man dann gucken, ob es vielleicht die fünfte, sechste, also im Bauchgefühl sagt immer so 12, aber da muss man wahrscheinlich sehr gucken, ob man sonst sein Kind so sehr ins Off bringt damit, ne? Aber in der Grundschule ist meines Erachtens nicht nötig.
Das ist mein Argument zum Beispiel war auch, ich weiß immer, wo du bist. Du bist ja nicht irgendwie stundenlang irgendwo allein, dass ich dich anrufen muss, wo du bist oder also dass ich da quasi, dass wir das als Kommunikationsmittel nutzen, so, ne? Das wäre vielleicht was anderes oder so. Aber wozu brauchst du ein Handy? Also du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht zum Telefonieren. Wenn du was recherchierst, hast du dein iPad in der Schule oder zu Hause, Fernseher. Also du brauchst es einfach auch nicht, ne? Da gibt es bestimmt auch nochmal, also eine Freundin von mir, die ist alleinerziehend, die hatte das ihrem Sohn mitgegeben, schon recht früh, ich glaube auch schon in der Grundschule, weil sie konnte es nicht immer, ihn zur Schule zu bringen und sie musste halt, oder er hat immer angerufen, Mama, ich bin bei der Schule oder Mama, ich laufe jetzt nach Hause, und das war für die beiden so eine Abmachung, dann weiß ich, das ist gut, sonst mache ich mir die ganze Zeit auf der Arbeit Gedanken. Es wirkte, dass es für die so gut ist, und er hat das auch in der Schule immer nicht ausgepackt, sondern wirklich nur als Kommunikationsmittel erstmal genutzt. Das machte so für mich Sinn. Aber in unserer Familie macht das für mich einfach im Moment erstmal keinen Sinn. Und ich habe auch großen Respekt davor. Und da kommen wir wieder zum, wie ist das eigene Gefühl, wie kann ich, wird es vielleicht gar nicht so unterschiedlich sein wie die iPad-Nutzung, aber halt mit einem Telefon ist natürlich, kommen ja nochmal neue Themen auf. Jetzt zum Beispiel WhatsApp. Ich habe auch schon gehört, dass in den in den weiterführenden Schulen dann auch schon mal Klassen-WhatsApp-Gruppen es gibt, also dass man das dann nutzt. Und WhatsApp ist auch ja so ein voll ungesicherter Bereich. Da können ja auch Leute irgendwie einfach mal eine Nummer ausprobieren und so. Und hört man ja auch manchmal ganz schlimme, extreme Sachen. Aber das ist so eine Sache, da habe ich wirklich als Eltern Respekt vor, wenn diese Phase kommt.
Ja, ich glaube, es ist aber auch gut, das zu haben, weil man sich damit bewusst ist, dass, also die bewusste Entscheidung, glaube ich, darin trifft, dass mein Kind WhatsApp haben kann. Deswegen, glaube ich, ist die Sorge oder Respekt auch durchaus an der Stelle absolut richtig, der auch so nachzufühlen wahrscheinlich. Und genau das ist es bei WhatsApp. Also gerade diese Klassengruppen, die haben uns ja jetzt auch in den letzten 1-2 Jahren oder auch meinen Arbeitsbereich viel beschäftigt, weil da tatsächlich ja auch viele Dinge geteilt werden, die mein Kind vielleicht bei mir zu Hause überhaupt nicht gucken dürfte. Genau. Oder sie, und dann werden da Videos oder auch Informationen geteilt, die tatsächlich auch also rechtlich verboten sind inzwischen. Da ist es jetzt dann ein Randbereich, aber das haben wir ja tatsächlich auch immer mehr, dass es da zu Strafanzeigen kommt, weil Inhalte geteilt werden, die pornografischen Inhalt sind oder gewalthaltig oder ähnliches.
Ja.
Weil über diese Klassenchats nicht mehr so, weil so, wer hat Kontrolle darüber? Ne? Das ist, was bedeutet, das ist eigentlich umso wichtiger, dass alle diese Schüler, bevor sie WhatsApp nutzen, eigentlich gelernt haben müssen, welche Informationen teile ich, was sie eben gesagt haben. Also wer ist eigentlich alles in dieser Gruppe? Was darf ich überhaupt? Weil das wird, ich glaube, das ist auch, manchmal ist es ja auch Unwissen, weil es muss ihnen ja auch erklärt werden. Diese rechtliche Lage ist auch komplex. Also da sitzen wir auch und denken so, ach so, das wurde auch gerade mal verschärft. Deswegen müssen auch wir vom Fach immer mal wieder nochmal nachlesen oder so. Wie war das jetzt nochmal so? Genau, und das ist umso wichtiger tatsächlich, bevor jedes Kind WhatsApp hat, einmal tatsächlich über Gefahrenrisiken. Wer ist da alles, wer ist überhaupt mein Adressent? Das kommt sich ja so anonym vor oder ich kenne die ja alle, ne? Das so tatsächlich zu thematisieren, was da alles drinsteckt und auch bevor es einen Klassenchat gibt. Da ist aber tatsächlich Zuständigkeit so schwer, ne? Weil viele Lehrer natürlich sagen, der Klassenchat ist ja was Privates. Aber natürlich sind alle, die da drin sitzen, sind ja ein Zwangsverband, der durch Schule entsteht. Aber da gibt es nicht so richtig jemanden, der das begleitet eigentlich, ne? Weil es so im Zwischen privat und Schule stattfindet.
Auch da wird es wieder drauf ankommen, ist der Lehrer engagiert? Nimmt er sich das unter seine Fittiche, was er müsste, meiner Meinung nach? Oder halt nicht, weil er sagen kann, ist halt nicht mein Bereich.
Ja.
Aber ne? Wie würden Sie denn sagen, wie sollte man die Kinder aufmerksam machen, wenn was Ungutes passiert? Also wenn zum Beispiel eine unbekannte Nummer jemandem schreibt und eben auch zum Beispiel sagt, hey, ich bin auch 12 und so, magst mir mal ein Foto schicken? Und also wenn solche Sachen passieren, dass man da sensibilisiert, ohne Angst zu machen.
Mhm. Genau, also ich glaube, grundsätzlich muss man dazu sagen, also das legt man natürlich sehr früh schon überhaupt, dass dieses Vertrauen da ist, dass mein Kind mir das sagt. Also ich merke, oder gibt es tatsächlich auch Studien zu, die ganz deutlich machen, dass es ganz wichtig ist, auch schon früh bei, ich nenne es jetzt mal Fehlverhalten im Kontext von Medien, wenn schon mal irgendwas runtergeladen wird oder was auch immer, das Falsche, da dann tatsächlich auch schon nicht so also erklärend und begleitend da zu sein, aber sozusagen auch zu sagen, diese Dinge passieren, daraus lernen wir jetzt mehr in diesem Kontext, damit überhaupt mein Kind mir anvertraut, wenn sowas passiert. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Vertrauensbasis, gerade im Kontext von Medien, aufzubauen, schon relativ früh zu sagen, okay, Fehler passieren, wir sind hier zusammen, wir sind in einem Boot, es gibt so viel, ich habe auch schon mal was runtergeladen, was ich hatte nicht, ich bin auch schon mal jemandem gefolgt, ist uns ja alles auch schon passiert, so. Und sozusagen da tatsächlich irgendwie gemeinsam dran zu arbeiten, damit überhaupt es dazu kommt, dass mein Kind mir erzählt, wenn es angeschrieben wird.
Okay.
Also das vielleicht erstmal als grundlegend, weil da tatsächlich auch viele sagen, dass sie sich gar nicht trauen, jemanden sich anzuvertrauen, weil sie so Angst davor haben, dazu verurteilt zu werden, gerade auch was diese ganze Sexting-Sache betrifft. Also wenn ich zum Beispiel ein Foto tatsächlich von mir an einen Freund geschickt habe und alle reagieren mit, konntest du das denn machen? Das hättest du doch wissen. Also so, das ist eine Reaktion, die kommt.
Ja.
Und wir Erwachsenen auch sofort denken so, nein, das hast du nicht. ich wirklich gemacht oder so, ne? Aber da total freudig zu sein mit dieser Reaktion und tatsächlich deutlich zu machen, okay, das ist jetzt passiert, wie gehen wir gemeinsam damit um, damit das immer wieder kommt. So, das ist, würde ich sagen, ist die wichtigste Grundlage. Und dann genau wäre die Hoffnung, dass das Kind tatsächlich auf mich zukommt und sagt, da ist eine Nummer, und dann würde ich tatsächlich ganz offen darum gehen, zu sagen, wir wissen jetzt ja gar nicht, wer das ist. Du schickst also keine Bilder an Leute schicken, die du nicht kennst. Stell auf jeden Fall noch mal ein paar Fragen und sag mir Bescheid. Wir können das ja gemeinsam prüfen. So, ne? Also irgendwie versuchen da tatsächlich dieses Team, ich unterstütze dich da mehr als dann immer nur den Zeigefinger, ne, irgendwem. Genau.
Weil auch diese Sache, gerade über diese Anonymität, die man ja erstmal hat, über WhatsApp oder über auch Instagram oder so, das habe ich zum Beispiel auch erst, letztens ist mir dieser Begriff vom, wie heißt das nochmal, Romance-Scamming oder sowas, oder Love-Scamming, dass eben halt auch Menschen, das aber dann eher ältere Menschen, also Erwachsene betrifft, die einsam sind, die eben angeschrieben werden und von Betrügern, aber es wird halt so eine Scheinidentität aufgebaut und man kann tatsächlich Menschen führen eine Beziehung über WhatsApp zum Beispiel. Und dann im schlimmsten Fall schicken sie Geld auf Konten, das sie nie wiederkriegen. Aber was ich damit sagen will, es ist offensichtlich schon auch nicht so schwer, ein Vertrauensverhältnis darüber aufzubauen. Und ich kann ja ein Foto von mir schicken, das ist aber dann vielleicht ein anderes Kind und ich bin vielleicht ein Erwachsener. Und dann geht's ganz schnell in die wirklich gefährliche, in die Pädophilie, was halt auch ein Kanal ist, in dem Menschen darauf auf Kinder Zugriff in Anführungsstrichen haben oder Kontaktmöglichkeiten haben, wo man es vielleicht im echten Leben noch auf einem Spielplatz oder so, wo man immer weiß, wir sind zu mehreren da oder die Eltern sind da und schauen drauf, dort ist es halt anders. Ne?
Ja, genau. Also sie sind erstmal alleine, ja.
Genau.
Also das ist tatsächlich, was mich an den Studien auch manchmal überrascht, dass Kinder ab so, oder überrascht oder schockieren auch manchmal, dass Kinder schon ab sehr, sehr klein halt alleine im Internet sind. Und genau das ist es ja dann, was dazu führen kann. Ne? Genau da ist es natürlich total wichtig, immer weiter im Kontakt zu bleiben mit meinem Kind. Immer wieder auch, wenn es älter wird, zu fragen, ach, wem folgst du denn eigentlich gerade? Ach, mit wem, was ist denn gerade so angesagt? Ne? Oder was mit wem schreibst du denn so? Ne? Also eher dieses Interesse als Aushorchen natürlich. Aber ich glaube, das bleibt da, gerade wenn sie Eltern wird, immer wichtiger, um genau sowas mitzubekommen, ne? Ein Gefühl dazu bekommen. Also weil natürlich hat man dann Gegenüber, das ist total viel Aufmerksamkeit mir schenkt. Also sind ja alles so Sachen, wo du denkst, ne? Also wie bei den einsamen Älteren vielleicht, die sagen, oder hört mir jemand toll zu, und das ist halt auch toll. Und genauso geht es natürlich im Jugendlichen auch. Ja. Ich kriege diese Aufmerksamkeit oder dem Kind, ne? Ach, und ich kann über Probleme mit dem sprechen, kann ich mit meinen Eltern nicht. Also das ist ja auch alles so eine Phase, die wir ja auch alle hatten, ohne Medien vielleicht noch, wo sozusagen einfach ausprobiert, kennenlernen, so ein bisschen, da versteht mich jemand endlich, irgendwie so, ne? Und da halt irgendwie ganz, ganz starken Blick einfach für sein Kind haben muss und irgendwie das, also ins Gespräch kommen muss, weil wir natürlich am Ende keine Kontrolle abgeben müssen, weil wir können es nicht komplett kontrollieren. Ja. Ne? Also da bleibt uns tatsächlich nur das Gespräch, das ständige Interesse, mal mitzuspielen, mal mit diese Plattformen zu kennen unbedingt, was da eigentlich alles so, was da passiert. Also gerne Vorschlag mitzuspielen, mal auf so eine Plattform, sich auch mal anzumelden, gar nicht um jetzt ständig zu sehen, was mein Kind macht, um einfach das zu verstehen. Kommt natürlich sehr aufs Kind an, aber auf jeden Fall, dass man TikTok mal gesehen hat, ich würde sagen, ich weiß, alle sagen, es ist so anstrengend, es ist so schnell, es ist so viel, aber da mal zu gucken, wie so diese Sprache ist, was da Trends sind, da kann man ja auch gut gemeinsam machen, genau, daher TikTok, Instagram, Twitch und ähnliches, bei Jungs ist das, ich möchte es gar nicht so Klischee habt, aber ist das mehr noch Thema, da auch auf jeden Fall mal reinzuschauen, irgendwie, um einfach zu sehen, wie sieht das überhaupt aus, was kann man da, was gibt's auch alles, ich höre das auch immer wieder, dass manche auch nicht alle Funktionen kennen, also ich wusste gar nicht, dass ich da auch direkt angesprochen werden kann, sozusagen, ne, so welche Sachen, dass man tatsächlich weiß, dass ja auch bei Instagram irgendwelche Nachrichten an mich noch kommen können und was nicht alles, einfach tatsächlich auch die ganzen Optionen zu kennen,
dass man das zu Profil verstehen persönlich machen kann oder offen
genau,
oder
so. Genau, all diese Sachen. Da vielleicht auch noch ein Tipp, ich glaube Medienkindersicher heißt die, .de, glaube ich, heißt die Seite.
Schreibe ich mir direkt mal auf,
Medienkindersicher.de, ganz genau. Da wird auch ganz viel über Sicherheitseinstellungen, Schutzeinstellungen, aber auch Funktionen von allen Apps. Da kann man sogar von der Twitch über die Netflix und alle Accounts, je nach Geräten, also das nur am Rande, das trifft nicht ganz unsere Frage gerade, aber das ist auch eine Seite, die man sich merken kann. Mhm. Ja, die hilft da so ein bisschen.
Wenn wir jetzt aber auch nochmal grundsätzlich bei der bei der Situation bleiben oder bei der Möglichkeit bleiben, die soziale Medien dann auch sind, zum Beispiel, also gerade ja eben doch so soziale Netzwerke, dass man etwas von sich, auch wenn es jetzt, wenn man sagt zum Beispiel, ich schütze mein Bild, ich will mich persönlich da nicht zeigen, aber ich male gerne und ich zeige meine Bilder dort. Und dann kriegt man plötzlich Reaktionen und dann freut man sich, wenn es gute Reaktionen sind. Ja, tolles Bild gemalt, toll, wo machst du das so? Aber es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dass Kritik kommt. Mhm. Ne? Wie, du kannst ja überhaupt nicht malen, sieht ja hässlich aus, keine Ahnung. Wenn wir mal einfach bei diesem ganz simplen Beispiel bleiben. Wie kann ich mein Kind darauf vorbereiten, dass es nicht so wichtig ist, was andere denken?
Ganz genau, das ist aber tatsächlich wahrscheinlich gar nicht nur auf Medien bezogen. Nee. Ne? Genau, weil es am Ende geht es ja um Selbstwert irgendwie. Ja. Ne? Also wie kann ich meinem Kind eigentlich sagen, dass es besonders ist, dass es einen Wert hat, ja, egal was andere sagen.
Ja.
Ne? Ganz schwierige Aufgabe und tatsächlich natürlich auch nur, indem ich das in allen meinen, ja, also Lebenslagen, ich glaube, das kann man gar nicht mehr nur auf Medien, ja, beziehen. Es muss irgendwie deutlich werden, dass man diesen Wert von woanders bekommt, mhm, ne, als von anderen Menschen. Aber dass das natürlich aber gerade im Jugendalter unglaublich schwer ist, weil so funktioniert, klar, Jugend dann, ja, einfach. Ich brauche das Echo, ja, des anderen. Ich kann nicht anders.
Und,
ne,
ich möchte Teil einer Gruppe sein. Ich möchte, ja, auch in der Zeit gar nicht, ich will gar nicht auffallen. Ich möchte so sein wie ihr alle,
ja,
und da Anerkennung haben. Und dann entwickelt man sich später weiter. Das ist definitiv. Deswegen ist das so eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit, mhm, gerade mit diesen unterschiedlichen Welten, nenne, ja, ich es jetzt mal, die dazukommen.
Ja.
Außer der im Klassenverband, im Sportverein, was auch immer. Das ist ja schon manchmal schwer genug. Aber jetzt gibt es halt noch viele andere Möglichkeiten. Mhm. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, gerade als Pädagogin, das ist hier eine Pest, was die Entwicklung gebracht hat, oder das ist auch toll?
Nee, sie würde wahrscheinlich auf jeden Fall nicht ein Pest sagen, wahrscheinlich, das habe ich wahrscheinlich als Medienpädagoge gar nicht, aber nee, ich würde schon sagen, dass es auch ganz, ganz viel Potenzial mitbringt, sogar auch für jugendliche Entwicklung, obwohl wir ja gerade auch viele Themen haben, die da auch tatsächlich schwierig sind, aber grundsätzlich natürlich mit seiner Identität, das ist ja Identitätsphase, ich versuche, ja, rauszufinden, wer ich bin, und, ja, natürlich habe ich viel mehr Möglichkeiten, auch ganz andere Leute als meinen sozialen Kontext, ich bin ja manchmal durch Schule und so sehr auf eine, mhm, Blase, sage ich mal, geprägt, mhm, das ist natürlich toll, auch ganz anderes sehen zu können, aus, mhm, anderer Welt, aber auch mhm, vielleicht aus einer anderen Stadt, mich mit ganz anderen Subkulturen zu identifizieren. Mhm. Also ich, mhm, finde auch da, diese Findung kann ja auch was total Schönes sein, ja, sozusagen noch mehr Vorbilder zu finden. Ne? Das, was natürlich an Kreativität mit sich bringt, ist ja manchmal schon auch erstaunlich, auf was Kinder und Jugendliche kommen.
Stimmt.
Oder wie sich da ja sogar Karrieren entwickeln können, jetzt unabhängig von Influencer eher so auch Richtung Musik oder Ähnliches, mhm, würde ich schon sagen, dass das auch eine Bereicherung für uns ist, die aber natürlich mit Schattenseiten kommt. Ne? Und ich glaube, da sind wir sowas von als Gesellschaft wie als Pädagogen gefragt, das besser, mhm, zu begleiten. Ich glaube, es ist halt, das passiert viel zu wenig, das tatsächlich wahrzunehmen, was für ein riesengroßes Ding das ist,
ja,
diese Medienwelt oder diese Welten, die verschwimmen, die zueinander gehören, und wir müssen uns das einfach noch viel mehr als Aufgabe machen, weil dass die Gefahren da bestehen, ist auch nicht das Problem unserer Kinder eigentlich, sondern das, mhm, ist ein gesellschaftliches, das ist auch ein gesetzliches, und eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder die Potenziale dieser Medien nutzen können. Mhm. Da müssen wir sie begleiten, da müssen wir für Rechte kämpfen, da müssen wir für gesellschaftliche sozusagen, mhm, Transformation, weil wir wollen das ja eigentlich, das sind ja auch schöne Dinge da drin, und wie schaffen wir es bloß, das geschützt auch zu ermöglichen, ne? Und da sind am Ende wir Erwachsenen eigentlich gefragt, ne? Und nicht nur die Kinder.
Auf jeden Fall.
Genau.
Aber das manchmal zu vermitteln ist ja auch schwer.
Ja.
Sie haben ja gerade dieses Beispiel noch mal gebracht von dieser WhatsApp-Gruppe.
Mhm.
Und wenn da jetzt ein Kind zum Beispiel ein Foto von einem anderen Kind aus der Klasse reinpostet, in einer was auch immer Situation oder optisch oder wie auch immer, was das Kind nicht möchte. Es ist aber in dieser Gruppe drin und jeder kann das natürlich schon auf seinem Handy speichern oder so. Und das ist dann ein Problem für dieses Kind. Was, mhm, würden Sie dann raten, also was würden Sie dann vorschlagen, was sollte man machen?
Das ist tatsächlich auch nicht erlaubt. Also an der Stelle ist das nicht nur dann, da würde ich als erstes das Kind absolut ermutigen und sagen, dein Gefühl ist da genau richtig, weil du darfst entscheiden, was mit deinem, mhm, Bild passiert. Und was der andere gerade mit deinem Bild macht, ist nicht erlaubt, weil du das entscheidest, ob dein Foto veröffentlicht, mhm, wird. Das zählt als eine Art von Veröffentlichung und damit, mhm, bist du im Recht dieses Bildes. Und da unbedingt für das Recht einstehen. Also, mhm, natürlich erstmal das direkt rauslöschen, aber wie Sie schon meinten, es ist ja noch überall drin, und dann muss ich am besten in Begleitung entweder meiner Eltern oder, mhm, im besten Fall natürlich irgendwie Schule, dass das innerhalb der Klasse geklärt wird, mhm, aber dass ganz deutlich gesagt wird, das ist das Recht an meinem Bild. Und ich glaube, das müssen wir auch riesig groß hochhalten, auch zukünftig immer wieder sagen, du entscheidest, ob du das möchtest. Wenn du das nicht möchtest, dann darf das keiner. Und das müssen wir auch laut aussprechen. Und das müssen wir auch in so einem Klassenverband dann laut aussprechen. Und am besten wäre sozusagen, dass der gestärkt wird, wenn er es alleine nicht sozusagen durchgesetzt bekommt und alle ansprechen. Eigentlich müssen es alle von ihren Geräten löschen. Das ist tatsächlich was, was man sogar mit unseren Jugendkontaktbeamten der Polizei, die ja in Klassen gehen und genau darüber aufklären, sozusagen zur Rate ziehen können, weil das eigentlich nicht erlaubt ist. Und ich glaube, da müssen wir Gesetze das sind unsere wichtigsten, da irgendwie bestärken und alle dazu verpflichten, dieses Bild zu löschen. Ne? Und das muss dann natürlich, aber da muss ein Erwachsener wahrscheinlich dazukommen, weil das sonst nicht passiert. Ne?
Natürlich, aber genau, das ist ja so eine große Fallhöhe zwischen Recht und der Realität.
Ja.
Weil in der Realität filmen Leute gefühlt alles so. Ja. Man wird ja kaum noch gefragt, ob man auf dem Foto oder darf ich jetzt mal hier auf dem Spielplatz filmen oder am Strand oder so. Ich mir denke, was wollt ihr alle hier? Aber das wird ja nicht. Und dann entsteht ja auch so ein Gefühl, okay, alle filmen irgendwas, alle fotografieren, dann darf man das. Aber genau das, was, also allein als sie das schon gerade verbal ausgesprochen haben, war das schon so, ist das so ein toller Satz. Nur du darfst bestimmen über dein Bild. Nur du, kein anderer. Und das ist falsch. Und das ist Unrecht und das darf nicht sein. Allein das ist ja schon mal eine sehr klare Aussage, die auch gut tut, weil man dann plötzlich auch jetzt die Frage ob der Durchsetzung, aber erstmal, das ist nicht richtig und das darf man nicht.
Genau, also bin ich auch ganz, ganz großer Verfechter, auch bei der Debatte um, darf ich jetzt in diesem Bereich Sex, den sexuelle Entwicklung und so, weil wir dann in irgendeinem Alter ja auch sagen, gut, es gehört vielleicht auch dazu, und aber da halt einfach uns so ganz deutlich zu machen, das entscheidest du, ne? Das ist dein Körper, wir können dir erklären, wie du es vielleicht auch machen kannst, damit du nicht erkennbar bleibst, also auch so welche Wege zu finden, weil es natürlich dein Selbstbestimmungsrecht ist, ne? Genau, und da müssen wir schon bei Kindern anfangen, weil wir das passiert ja ganz viel, wie Eltern tatsächlich auf Kinder die Kamera halten und dann wird posiert oder ähnliches und auch da schon, mein Kind muss nicht für mein Bild gut aussehen. Mein Kind darf auch sagen, ich möchte heute nicht fotografiert werden, ich möchte in Bewegung bleiben, ich macht das alles nicht. Ich bin ein Riesenfan, wenn Kinder nicht gern fotografiert werden, und würde immer sagen, bitte bestärkt das eher, als irgendwie dahin zu kommen. Klar ist das manchmal schade, aber ich habe kein schönes Bild für meine Großeltern. Aber grundsätzlich ist es genau das, was wir eigentlich als Eltern wollen, dass Kinder sagen, ich möchte nicht fotografiert werden oder ich jetzt auch gerade nicht oder was auch immer, weil das ist heute Privatheit. Das, auch Kinder haben Recht auf Privatheit oder ein ganz großes, und das sollen sie auch selbst schützen können, dürfen, und da sind wir als Eltern genauso gefragt, ihr Recht einzuhalten wie alle anderen fremden Menschen. Ne? Also da ist auch ganz, ganz viel Vorbild tatsächlich, unsere als Eltern die Vorbildrolle wichtig und auch da schon die auch damit zu denken, weil das zieht sich ja alles immer weiter.
Klar, ne? Wenn ich das selber bei meinem Kind nicht respektiere, die Grenze, wie soll es das bei anderen mal sein? Ne? Also wenn ich es immer zwinge zu posieren zu Hause für die schönen Fotos oder so, dann klar, wie soll es dann lernen, dass es auch nicht in Ordnung. Aber ich kenne diese Familienfotos, wo so 80% sind freundlich und 20% der Familie beginnt, aber dann ist das so. Ja.
Nicht schön, genau.
Du wirst dich später ärgern, aber es ist dann halt so. Jetzt nochmal abschließend zu sagen, grundsätzlich, also so für Eltern, wie würden Sie es grundsätzlich umschreiben, dieses Thema Fernsehen, Medien, die kommen in unser Leben, wir können sie, also eine radikale oder sagen wir extreme Meinung ist ja, das muss alles raus, das geht ja, aber es ist ja fast nicht möglich eigentlich, ne? Also auch in der Schule ja dann schon nicht möglich, so, also man kann dem nicht entgehen. Wie kann man so zusammengefasst einen guten Weg dadurch finden? Weil wir müssen damit leben, aber wir sollen es auch gut und geschützt tun.
Genau, also einen Weg drumherum finden wir nicht mehr. Das denke ich mir auch oft, das lohnt sich gar nicht mehr darüber zu diskutieren, das wird nicht so sein. Und ich glaube, das, was ich auf jeden Fall immer wieder sage oder predige oder ich weiß nicht, wiederhole, ist tatsächlich, begleiten Sie. Also seien Sie dabei. Nicht einfach nur, ist jetzt auch vielleicht hilfreich für mich, sitze ich vorm Fernseher oder was auch immer, sondern seien Sie Teil davon. Seien Sie sozusagen, reden Sie darüber, fragen Sie nach, ganz interessiert, spielen Sie mal mit irgendwie einfach, um tatsächlich ansprechbar zu bleiben bei diesem Riesenthema, und tatsächlich auf Fragen, auf auch Erlebnisse reagieren zu können. Auch wenn Filmserien viel zu spannend sind oder irgendwas, das zu sehen. Mhm. Weil sie können das meiste ihrem Kind tatsächlich, gerade wenn es jung ist, auch noch ablesen, ob das zu spannend ist, ob das zu viel war, mhm, oder ähnliches später. Dann haben sie damit die Grundlage gelegt und hoffentlich später trotzdem weiter ins Gespräch über, mhm, diese Dinge gehen zu können. Deswegen wäre mein Vorschlag, das tatsächlich als Medienerziehung, als einen großen Teil, mhm, von Erziehung wahrzunehmen und auch diese Bedeutung zu geben, auch die, mhm, Zeit, die das braucht. Mhm. Und dann bleiben Sie dran, bleiben Sie immer im Gespräch. Also damit tun sich schon ganz, ganz viel, weil es bei ganz vielen Stellen hilft, wenn darüber gesprochen wird. Auch bei schlechten Erlebnissen im Internet, wenn es jemanden gibt, der mit mir das reflektiert, mhm, wissen wir auch aus Studien, ist das Aller, Allerwichtigste. Also genau, bleiben Sie im Gespräch.
Vielen Dank, super Schlusswort. So im Gespräch bleiben, wie man würde ja auch fragen, mal, wer ist denn eigentlich diese neue Freundin? Wo wohnt die denn oder so? Also da würde man sich ja auch interessieren. Die kann ja auch mal zu uns kommen. Die Eltern würde man gerne kennenlernen. So wie man sich für echte Menschen und Erlebnisse interessiert, so sollte man sich eben halt auch für diese Welt interessieren. Ganz und sogar genau. Noch viel mehr wichtiger wahrscheinlich als so. Ja. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Eindrücke, für Ihre auch Ermutigungen als Eltern vielleicht auch mehr. Ich glaube, das ist gefühlt oft ein Zwiespalt von Eltern, die selber vielleicht keine Zeit haben, mhm, oder sich nicht mit diesen Sachen, zum Beispiel TikTok, auseinandersetzen wollen. Aber es wäre besser, sie machen es, weil sie dann durch eine Grundlage schaffen, auch mit ihren Kindern am Ball zu bleiben. Und was auch immer für neue soziale Medien und Netzwerke entstehen werden, und sie werden, dass man ein Teil davon bleibt. Und ich sage, das interessiert mich nicht, mach du, da eine Tür zuzuschlagen, wäre schlecht.
Ganz genau, ja.
Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram, da gibt es noch zusätzliche Infos immer zu jedem Thema, auch hier zum Beispiel Fakten, die wir jetzt so nicht in die Podcast-Folge genommen haben, auch Links nochmal, die dazu interessieren. Vielen, vielen Dank also dafür. Habt einen sehr schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.